Der Tag, an dem mit Fahnen und Standarten das braune Heer durch Österreich marschiert. Nicht alle vermochten wirklich und wahrhaftig zu ermessen, was dieser Tag uns Söhnen und Töchtern des deutschen Stammes in der Ostmark bedeutet, was uns bewegte und erschütterte, als förmlich über Nacht wurde, worum wir bis an die Grenze des menschlich Tragbaren gekämpft und gelitten hatten. Ein Meer von Fahnen und Standarten der Bewegung und der von ihr geschaffenen Wehrmacht über der befreiten Heimat. Einer, der einmalige und größte Sohn, den die Ostmark dem Reiche gab, wusste um das namenlose Leid der Kampfjahre. Es waren in den Tausenden und Abertausenden an ihm am Obersalzberg vorbeigezogen, wie eine endlose, stumme und geballte Anklage gegen eine kleine, tyrannische Gruppe, hinter der nichts stand als Gummiknüppel und Bajonette, ausländisches Geld und die Hohlheit einer verlogenen, sogenannten Weltanschauung. Aufgrund dieses Wissens konnte der Führer dem Sachwalter dieser Terrorgruppe am Obersalzberg sagen, Herr Schuschnigg, Sie unterdrücken ein Land, Sie haben kein Recht dazu. Dieses Land ist auch meine Heimat, genauso wie die Ihre. Wie kommen Sie dazu, dieses Land fortgesetzt zu vergewaltigen? Herr Schuschnigg ging weg, in der gleichen Stunde entschlossen, das Abkommen zu brechen, indem er nichts als einen taktischen Schachzug sah, um eine außenpolitisch günstigere Situation abzuwarten und das Ausland gegen das Reich aufzurufen. Das ist keine Vermutung, das haben wir handschriftlich von ihm. Er erfand dann seine Abstimmungskomödie, deren ziffernmäßiges Ergebnis schon eine Woche vorher festgelegt und in Anschlägen und Flugzetteln, die wir ebenfalls vorfanden, vorbereitet war. Nach dem Führer und wenigen seiner Mitarbeiter weit vom Kampf der Ostmark zu erzählen, das Millionenheer der Kämpfer selbst, Namen und Namenlose. Sei es, dass sie der Tag der Freiheit noch auf der Kampfstätte antraf, sei es, dass sie ihn hinter Kerkermauern oder dem Stacheldraht der Anhaltelager erlebten, sei es endlich, dass sie landflüchtig wurden und im Reich durch Jahre das Bleigewicht des Gedankens trugen, nicht mehr die Hand am Kampfwerk in der geknechteten Heimat führen zu können. Gepaart mit einem oft grenzenlosen Heimweh. Denn in unseren Nächten stand das lächelnde, lebensfrohe Antlitz der teuren Heimat wie das einer geliebten Frau. Mochten es auch die Schurken und politischen Dilettanten des christlichen Ständestaates auf ihrer berüchtigten Dollfußstraße vorübergehend zum feilen, geschminkten und starren Lächeln einer politischen Dirne verzerrt haben. Dass in Niemandsland der Ostmark urdeutsches Blut geknechtet, entrechtet und am Zurückströmen zur Urheimat, zum Reich verhindert wurde, das wusste man im Reich. Wie diese Unterdrückung aber vor sich ging, wie ein anständiges, ehrliches, schaffensbereites Volk mit allen Mitteln, Jahrhunderte weit bis zur Inquisition und gegen Reformation zurückgreifend, gequält und zu den Grenzen des Irrsinns gekehrt wurde, mit welch unsäglichen Opfern an Blut, Tränen, vernichteten Existenzen unser Ringen um die Behauptung zum Reich verbunden war, dieses Wissen blieb auf einen kleinen Kreis im Reich beschränkt. So wird es erklärlich, dass der Volksgenosse im Altreich, dessen Blickfeld die gewaltigen innerdeutschen Probleme nach der Machtergreifung füllten, überrascht aufhorchte, als er in der Königsberger Wahlrede des Führers zum ersten Male von den Opfern des Kampfes der Ostmark erfuhr, als er von den 400 Ermordeten, 2500 Erschossenen vernahm und hörte, dass in Wien allein 13 Opfer liegen, die man an den Strang gebracht hat, nur deswegen, weil sie ihr Land und ihr großes deutsches Volk über alles liebten. Das Herz hat sich nicht bei vielen im Reich in jenen Tagen der Befreiung der Ostmark eine Umkehr der Anschauungen über den deutschen Stamm auf dem Boden der ältesten Bastion des Reiches gegen Osten vollzogen? Trat da nicht plötzlich aus einem wesens- und tatsachenfremden Vorstellungskonglomerat von dem lieben Kerl aus Österreich, österreichischer Schlamperei und Schlappheit, Kamerad Schnürschuh, Wien, Walzer, Heuriger, Wein, Weib und Gesang, an dem die von uns verachtete Meute klerikaler Spießer und jüdischer Film- und Kaffeehausliteraten ihr gerütteltes Maß von Schuld trug, ein ganz neues, entzerrtes Bild vom Deutschen in der Ostmark? War da nicht plötzlich ein Stamm, leiblich und seelisch, dem deutschen Artbild zumindest gleichgerecht wie manches Neusiedlungsgebiet im Osten? Ein Stamm, der um seine und des Reiches Behauptung sich bis zum Verbluten durchkämpfte, der jeder Not, jeder Unbill und Verfolgung zum Trotz sein Haupt nicht sinken ließ, immer wieder sein leiddurchfurchtes Antlitz zur Urheimat, zum Deutschen Reich hinkehrte und Haupt und Herz und Hand zu ihr erhob. der niemals im guten und unzerstörbaren Kern seiner Söhne und Töchter das Weg- und Kampfziel vergaß und zuletzt aus seinem Blut und Boden dem deutschen Volk den Führer schenkte, der das Reich einte, seine teure Heimat, der er 26 Jahre ferngeblieben war, befreite und dem Reich wiedergab.